Ja, das ist eben auch etwas, was ich immer noch weiterhin tun darf und auch gerne tue. Das ist Gottes Wort lehren und verkündigen. Ich bin zwar nicht mehr vollzeitig oder auch leitungsmäßig in unserem in unserer Bibelschule und Pastorenschulung und Bachelorsprogramm tätig, aber danke immer Gott dafür, dass es noch, dass ich noch das Wort verkündigen darf. Ja, heute Morgen, wenn ich fragen würde, was ist das Markenzeichen für einen Menschen, der Jesus nachfolgt? Was ist das Markenzeichen für jemanden, der Jesus nachfolgt? Ist es eine bestimmte Glaubensrichtung, eine Denomination? Ist es eine bestimmte Form, wie wir das machen? Was ist es? Vor vielen Jahren hat ein christlicher Vordenker, würde ich ihn bezeichnen, mit Namen Francis Schaeffer, der in der Schweiz ein christliches Zentrum aufgebaut hat, mal gesagt, hat ein Buch geschrieben und das hieß The Mark of a Christian, das Zeichen eines Christen. Und worauf lief es? Denk mal, wer würde sagen, für uns als Christen ist Nummer eins, also in der Form, in der Person Jesu Christi, ja, aber was ist in der Nachfolge, was ist uns das Wichtigste? Im Zusammenleben miteinander und auch in Bezug auf den Auftrag. Das schönste deutsche Wort hat jemand mal gesagt, das schönste deutsche Wort, was es gibt. L-I-E-B-E. Die Liebe. Das große Gebot, von dem Jesus gesagt hat, darin hängt alles. Das Gesetz und die Propheten. Alles zusammen. Das ist das neue Gebot, was er gegeben hat, was gar nicht so neu war. Im Alten Testament hat Gott schon, was er wollte, in Bezug auf sein Volk damals, auf Israel. Wie hieß es? Höre Israel. Was soll Israel machen? Islam sich unterwerfen? Nein. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften. Das ist das, was Gott wollte, diese Liebesbeziehung. Es gibt viele Formen, sich versenken, sich verleugnen und vieles andere mehr, was in verschiedensten Religionen das Wichtigste ist, um eben eine Verbindung zu Gott zu bekommen oder dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen. Jesus sagt, das neue Gebot ist Liebe, oder wie der Pharisäer zu ihm kam und sagte, Meister, was ist das größte Gebot? Da hat er gesagt, liebe Gott. Und das andere ist, ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ja, dieses Gebot, wir lesen in Johannes 13, Vers 34, 35, da heißt es, dass ihr euch untereinander liebt. Und da kommt dieses neue, der neue Aspekt rein, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr euch untereinander lieb habt. Und er fügt da noch zu, darum wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was ist diese Liebe oder wie wirkt sich diese Liebe aus? Gott lässt uns da ja nicht im Dunkeln. Vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, es war irgendwo in den 90ern vielleicht oder Ende der 80er Jahre, habe ich hier mal in der Gemeinde eine Bibelwoche gehalten oder Bibelwochenende, ich weiß nicht, so 5, 6 Abende oder Vorträge gehalten über das, was Liebe bedeutet, in Bezug auf Aussagen des Neuen Testamentes. Gott lässt uns ja nicht im Unklaren, was das ist, die Liebe. Da gibt es nämlich die Gebote, also das Ausgehen von, ihr sollt euch untereinander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und wie soll sich diese Liebe auswirken? Da gibt es ungefähr im Neuen Testament 30 Anweisungen, wie wir uns untereinander lieben sollen. Man kann sagen, so wie das Licht durch ein Prisma durch ein Prisma aufgebrochen wird in viele verschiedene Schattierungen, so sagt uns Gott, wie wir uns lieben sollen. Da gibt es diese Gebote, die alle irgendwie diesen Satz haben, untereinander, miteinander, füreinander. Da heißt es, nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Ohne jegliche Vorleistung von unserer Seite her. Grüßet einander, ertraget einander, vergebt einander, dienet einander, betet füreinander, ermahnt, ermutigt, tröstet einander, erweist Ehrerbietung, erbaut einander. Und negativ heißt es dann, redet nicht Falsches übereinander. Beißet und fresset euch nicht, dass ihr nicht euch untereinander verzehret. Gut, christlicher Kannibalismus, ja, wird ja hier angesprochen irgendwie, dass man sich zerfleischt, sicher nicht direkt, aber mit Worten. Werdet nicht bitter, vergebet einander. So ist eine Fülle von Aussagen. Das Wort, Jesus sagt, wie ich euch geliebt habe. Liebt euch untereinander, wie ich euch geliebt habe. Und wenn wir in das Leben Jesu hineinschauen, wie hat Jesus uns geliebt? Und da kommen wir immer wieder, oder auch die Aussage, wie liebt Gott uns in Jesus Christus? Da kommen wir immer wieder auf einen Punkt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das bekannte Wort Johannes 3, Vers 16. Jesus in seinem Weg, er sagt, lasst uns hinaufziehen nach Jerusalem. Dort wird des Menschen Sohn überantwortet. Er wird sein Leben geben. Für euch, für die Welt. Der große Kampf im Garten Gethsemane, wo die Frage war, Gott, nicht mein Wille, nicht mein Leben, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das, was du willst, Vater. Jetzt will ich etwas zurückgreifen. Wie wirkt sich das für uns aus? Denn es heißt ja, wir sollen so lieben, wie er uns geliebt hat. Gut, wir sterben nicht am Kreuz füreinander, aber es hat ganz klare Aussagen, gibt es darin. Und da will ich jetzt ein bisschen, zeugnismäßig, aus unserem Leben erzählen, ein wenig. Und zwar gehe ich etwas zurück in den Jahren. Und wir sind im Jahre 1968. Wir gehören zu den 68ern. Nicht direkt, also nicht im Sinne, wie man das allgemein versteht. Aber im Jahre 1968 geschah etwas, was unser ganzes Leben total verändert hat. Ich gehe ein bisschen zurück. Wir waren damals 4, 5 Jahre gläubig. Wir stellten fest, dass wir sehr, sehr wenig aus der Bibel wissen, weil wir nicht in christlichen Familien aufgewachsen sind. Ich hatte nie eine Kirche von innen gesehen, also außer mal vielleicht für eine Besichtigung, bis ich 20 Jahre alt war. So wollten wir gerne uns Geld verdienen, haben das auch gemacht, sind nach USA gegangen. Da hat man ja Geld verdient, damals zwar auch als ungelernter Arbeiter nicht sehr viel, aber der glückliche Umstand, dass man den Dollar in 4 D-Mark umwechseln konnte, hat dem sehr geholfen. Wir hatten 3 Jahre gearbeitet, wir hatten damals $7,000 gespart und das würde reichen für die Bibelschule, haben wir gedacht. Jetzt wollten wir aber noch den letzten Sommer in Alaska verbringen, weil das war der Platz, den wir noch nicht gesehen hatten von den Vereinigten Staaten, und da wollten wir hin. Wollten aber nicht unser Geld ausgeben, sondern arbeiten. Das hat nicht geklappt, die Absagen kamen und wir waren eigentlich ein bisschen betrübt. Und dann sagte ein Bruder aus der Gemeinde, zu der wir damals gingen, wir lebten in Florida, sagte, ja, wenn ihr nicht nach Alaska gehen könnt, dann geht doch mal nach Haiti. Da habe ich gesagt, was? Wo ist denn das? Ja, das ist doch da, wo diese drei großen Wirbelstürme in den 60er Jahren durchgezogen sind, wo so viel Zerstörung war. Da haben wir einen, kennen wir einen Pastor, der macht da eine gute Sache. Und geht doch mal, besucht den. Das haben wir dann auch gemacht, sind dorthin gefahren für 10 Tage. Und was wir da gesehen haben, war für uns damals so schockierend, dass wir nicht, das irgendwie nicht einordnen konnten. Da kamen jeden Morgen Trauben von Leuten, die krank waren. Der Pastor war aber kein Mediziner, hatte ein paar Medikamente, die er verteilte. Da kamen Leute mit einer großen, geschwollenen Hand. Dann hat er eine Rasierklinge in einem Blechteller ausgekocht, um sie steril zu machen, und hat dann die Operation da vorgenommen. Es waren Dinge, die wir nicht einordnen konnten und die uns sehr schockiert haben oder mitgenommen haben, kann man sagen. Aber wir hatten in der damaligen Zeit schon angefangen, Gottes Wort regelmäßig zu lesen. Das hatten wir, da haben wir mal ein Versprechen gemacht und haben gesagt, das wollen wir tun, weil wir Gottes Wort zu uns reden lassen wollen, jeden Tag. Und so waren wir in der Bibellese. Und dann kamen wir, das war im ersten Johannesbrief, den wir ja heute Morgen auch hier schon auf der Leinwand, hätte ich gesagt, an der Wand gehabt haben hier. Und da kamen wir an diese Stelle. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Christus, sein Leben für uns gelassen hat. Das wussten wir, das hatten wir erlebt, das hatten wir angenommen, dafür waren wir dankbar. Aber der Vers geht ja weiter. Dieses Maß der Liebe, das Christus sein Leben für uns gegeben hat, das war uns klar. Aber dieser Vers geht ja weiter. Und dann heißt es, er hat sein Leben für uns gelassen und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wie war das einzuordnen? Er hat sein Leben gelassen, wir sollen unser Leben lassen. Gut, später habe ich herausgefunden, in der Kirchengeschichte und in vielen mehr gab es immer wieder Zeiten, wo Christen, weil sie zu Christus gehört haben, weil sie ihre eigenen Leute geliebt haben und in einer Welt gelebt haben, die sie gehasst haben, dass Menschen ums Leben kommen. In den letzten Jahren haben wir das ja auch reichlich gehört, in einigen Gebieten im Irak und in Syrien, wenn sich da einer zu Christus bekannt hat und die IS war damals, war da die Macht, dann mussten Leute ihr Leben lassen dafür. Aber wir waren ja nicht in so einer gefährlichen Situation. Wie lässt man sein Leben für die Brüder und die Schwestern, für die Geschwister im Glauben? Und dann braucht man eigentlich nur weiterlesen, denn Gottes Wort ist da gar nicht so kompliziert und ist da sehr praktisch. Und da heißt, wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Dann heißt der nächste Vers, wenn aber jemand dieser Welt Güte hat. Ui, dann haben wir uns gefragt, haben wir dieser Welt Güte? Und dann haben wir uns überlegt, haben wir dieser Welt Güte? Na, also wenn das ein paar Tage vorher gewesen wäre, und wir lebten in Florida damals, ich wusste, wer dieser Welt Güter hat. Ich habe damals in einer Kunstschmiede arbeiten dürfen und habe wunderschöne Kronleuchter haben wir geschmiedet und Treppenaufgänge gemacht und so weiter. Die wurden eingebaut bei Leuten, die dieser Welt Güter haben. Das wussten wir ganz genau. Aber die Amerikaner nannten uns manchmal die Penny Pinchers, das heißt, die den Pfennig noch auseinanderbrechen, weil wir alles gespart haben für die Bibelschule. Ja? Wir haben doch nicht dieser Welt Güter. Aber wir waren in dem Moment ja nicht in USA, sondern wir waren in Haiti. Und auf einmal waren Dinge, an die wir nie gedacht haben, dass es dieser Welt Güter sind. Mit denen standen wir über den Leuten, die da waren. Zum Beispiel, dass wir lesen und schreiben konnten. Das konnten 80% der Haitianer damals, 1968, wie wir da waren, nicht. Gab es gar nicht genügend Schulen, um nur 10-15% Staatsschulen gab es, wo für die 10-15% der Kinder überhaupt nur zur Schule gehen konnten. Dass wir keine bleibenden Schäden haben, weil unsere Eltern uns nicht ernähren konnten. Dass wir, wenn wir krank werden, auf Ärzte haben, die uns, zu denen wir gehen können. Die waren da nicht existent. Versicherung, Rente, alles, das waren Dinge, die total nicht existent waren. Aber wir hatten so etwas. Auch, dass man nicht für jede Sache, die man braucht, betteln muss. Das wird einmal gar nicht so bewusst, aber sie haben nichts, alles, was sie brauchen, ob das Geld für die Schule ist oder ob das, selbst die Schulbücher. Wir haben dann erfahren, wenn Kinder in die Schule gingen, jemand hat ihnen vielleicht das Schulgeld jetzt bezahlt und sie konnten in die Schule gehen, aber sie haben keine Bücher gehabt, dann haben die Textbücher für Mathematik oder für, was weiß ich, Französisch oder Geschichte wortwörtlich abgeschrieben, damit sie ihre Hausaufgaben machen. Die konnten sich nicht leisten, die Bücher zu kaufen. Und so war vieles mehr, was uns auf einmal wichtig wurde. Wir waren solche, die privilegiert waren, die ganz am oberen Rand standen, was wir nie gesehen hatten vorher. Und, wie heißt es hier? Wenn jemand dieser Welt Güter hat, und auf einmal merkten wir hatten diese Güter, und er sieht seine Geschwister, seinen Bruder, seine Schwester in Not und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Wir hatten die Liebe Gottes erfahren. Die wollten wir nicht verlieren. Die wollten wir einsetzen. Und dann haben wir den Pastor gefragt, bei dem wir gelebt haben, und andere. Dann haben wir geschaut, ja, gefragt, wir haben ja keine theologische Ausbildung gehabt, gar nichts. Würden wir nützlich sein, wenn wir kommen würden und würden helfen mit dem, was Gott uns gegeben hat? Und kam da eine Einladung, die war so überwältigend auch, das war fast wie ein Ruf. Alles das wirkte zusammen, Gottes Wort, die Umstände, die Gespräche mit Menschen und die Zeit dort. Nach 10 Tagen, wir waren zu viert, 2 junge Frauen und Luise und ich, und 3 von den 4, 75%, die wussten, wir gehen nach Haiti, gar keine Frage. Das war sowas von klar für uns nach den 10 Tagen. Naja. Aber da kam noch ein anderer Aspekt dahinter, der Vers 18. Und da hat der Johannes, damals der jüngere Johannes, als er das geschrieben hat, war der ja auch schon hoch im Alter, wahrscheinlich sogar noch älter wie ich, ja, jetzt bin. Und der Johannes hat gesagt, meine Kindlein, meine lieben Kindlein oder meine Kinder, lasst uns nicht lieben, mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Eine andere Übersetzung, die mir sehr gut gefällt, heißt, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen, unser Tun muss ein glaubwürdiger Beweis dafür sein, dass wir Gott lieben. Wir haben auch im Laufe der Jahre festgestellt, dass nicht jeder, der Not sieht, dieser Not auch begegnet. Vielleicht mit unserer Zeit, wir werden ja überflutet. Im Sekundentakt kann man sagen, wenn wir in die Medien gehen, was weiß ich, Millionen von verhungernden Menschen in Afrika, Tsunami, Tote, Choleraepidemie, 15.000 tot, Erdbeben oder was immer es ist, in einem Moment. Und das sind nur so Bilder, zack, 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 die kommen hin und her. Und die Frage ist, man stellt sich gar nicht mehr die Frage, na gut, manchmal werden Spendenkonten noch angegeben oder sowas, aber es dringt ja überhaupt nicht mehr ein, dass man das auch auf sich wirken lässt irgendwie, das geschieht ja nur selten. Aber diese Verse haben uns durch diese fast 43 Jahre jetzt in Haiti begleitet. Da waren natürlich Lehraufgaben. Ich habe ja 35, 38 Jahre in der Bibelschule mit unterrichtet. Luise hat in der Centre Lumière aufgebaut und da war auch viele Leitungsaufgaben bis hin zur Vermarktung. Das sind alles Dinge, die wir auch gemacht haben. Ganz normal, kann man so sagen. Aber immer dazwischen die Ereignisse, wie auch das zum Beispiel das Erdbeben oder die vielen Wirbelstürme, die da waren, wo uns immer wieder Menschen vor die Füße gelegt wurden, also im Sinne sozusagen manchmal fast literal. Hier sind sie, hier, sie stehen vor unserem Haus. Es kann nichts mehr für sie getan werden. Was macht ihr dafür? Was könnt ihr dafür tun? Und das hat uns in all den Jahren begleitet und also auch bewegt. Manchmal haben wir gedacht, müssten wir nicht unsere Zeit eigentlich, und das war ja nach dem Erdbeben, das heißt vor dem Erdbeben, Luise hat ja ihre Leitungsaufgabe im Centre Lumière abgeben können, eine sehr fähige, kompetente Hände einer Nachfolgerin. Mittlerweile waren in der Bibelschule ein wunderbarer haitianischer Leiter dran, neue Missionare kamen als Lehrer, ich war auch nicht mehr so gebunden und wir hatten uns gefragt, was sollen wir tun? Wir dachten vielleicht an Freundschaftsevangelisation unter Leuten in unserer Stadt, wo wir wohnen, Ärzte, Geschäftsleute und so weiter, die normalerweise nicht den Weg in unsere Gemeinden finden. Und dann kam das Erdbeben und auf einmal war hier wieder die Masse von Menschen. Man sagte, es waren wahrscheinlich 35.000 Behinderte unter den Überlebenden. Es ist vielleicht nicht so uns bewusst, aber dieses Erdbeben war, nimmt man an, die größte menschliche Katastrophe der Weltgeschichte. 250.000, also eine Viertelmillion Menschen, innerhalb von Sekunden tot. Oder eine Minute oder zwei. Erste Erdbeben, zweite Erdbeben kam gleich danach und das war das Resultat. Und da sind wir dann hineingenommen worden, auch wieder in diese Arbeit. Und dann lasen wir auch gerade jetzt wieder neu vor wenigen Tagen in unserer täglichen Bibellese den Jakobusbrief, den ich sehr schätze. Und da heißt es, willst du einen perfekten Gottesdienst machen? Ein Gottesdienst, der den Wortlaut ja mal lesen hier, gefällt mir immer so gut. Da heißt es, ein reiner, unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist, dass wir viele schöne Lieder singen, dass wir viele aktive Hilfe leisten, dass wir evangelisieren. Ich sehe schon einige schütteln lächelnd den Kopf. Nein, das steht da nicht. Ein reiner, unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und die Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Beide Aspekte sind da drin. Ich will das jetzt nicht weiter ausbauen, aber das hat uns dann auch wieder ermutigt. Manchmal haben wir uns gefragt, wer nicht unsere Zeit besser investiert, wenn wir, in andere Richtungen gehen würden. Aber das hat Gott immer wieder bestätigt. Damals war nach dem Besuch in Haiti, kam, wie wir uns die Frage gestellt haben, ja, wir machen das. Das stand so uns vor Augen, das Leben lassen für uns bedeutete nicht, dass uns jemand ans Leben wollte und wollte uns umbringen. Das war nicht der Fall. Aber was geschah? Gott hat seinen Finger sozusagen oder seine Hand auf uns gelegt und hat gesagt, lasst das Leben, was ihr euch vorgenommen habt und macht das, was ich für euch habe. Dieses Leben, das Leben einsetzen, eben nicht unbedingt da, wo wir es vorher gedacht haben. Wir hatten gedacht, wir gehen zurück nach Deutschland, die Bibelschule stand an, das war klar, wir brauchen unbedingt die Kenntnis von Gottes Wort, danach vielleicht machen wir Kunstschmiede auf oder Luise irgendwas mit handwerklichen Dingen, da ist ihre Begabung, Handarbeiten, wunderschöne Dinge herzustellen. Und das wäre vielleicht auch etwas Schönes gewesen, was uns vielleicht auch befriedigt hätte. Aber Gott sagt, lass das Leben. Geht in das Leben, was ich für euch bestimmt habe. Und wir können nur sagen, eins, das haben wir nie bereut. Da waren Zeiten, die waren schwer, da waren Zeiten sogar der Krankheit über Monate, die sich sehr lang hingezogen haben. Es waren viele Dinge, die man auch erlebt. Da waren herzbrechende Ereignisse von Menschen in Haiti, von unseren haitischen Geschwistern, die gestorben sind. Ich sage manchmal scherzhaft, wir haben ja auch Kinder und Enkel in Haiti. Und eines dieser wunderschönen Enkelin, die Kleine, ist gestorben auf unerklärliche Weise. Und das hat einem fast das Herz gebrochen. Aber in allem können wir sagen, es war so eine reiche Zeit. Bevor Luise eigentlich gläubig war, aber in der Zeit, wo die vielen Fragen in ihrem Leben sie so bedrängt haben, was gibt es mit mir, was soll ich mit meinem Leben tun? Das Schlimmste wäre gewesen, hat sie damals gesagt, es wäre doch das Schlimmste, am Ende seines Lebens anzukommen und festzustellen, ich habe es verpasst. Ich habe verpasst, was ich eigentlich hätte tun sollen. Wir sehen das immer wieder auch in Geschwistern, in Menschen, die wir hier kennen, die sagen, ja, ich hätte was anderes machen sollen. Ich hätte damals auf Gott hören sollen. Oder vielleicht kommt diese Erkenntnis auch nicht, aber sie sind total frustriert, verbittert am Ende ihres Lebens. Gott hat uns nichts Einfaches verheißen, aber er hat uns ein Leben verheißen, dass es lohnt zu leben und wir wissen auf das Ziel, auf das wir zugehen. Dass wir nichts verpasst haben. Und damit meine ich nicht, dass wir vielleicht nicht den Kilimanjaro erstiegen haben oder was weiß ich, irgendwelche Länder bereist haben oder darum geht es nicht, was wir verpassen. Aber dass wir nichts verpassen, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. Und ja, lass mich noch kurz beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du, ja, das war ein persönlicher Rückblick, aber für jedes Leben, ob es für junge Menschen das Leben noch vor ihnen liegt oder irgendwo im Leben stehen sie mittendrin und fragen sich, ist es das wirklich, dass es sich lohnt, nach deinem Willen zu fragen, dass es sich lohnt, den Horizont zu erweitern, in andere Richtungen zu blicken, weil wir wissen, dass das Leben mit dir für Zeit und für Ewigkeit ein ganz großer Lohn ist. Hab herzlichen Dank für dein Wort, hab Dank für das, was du uns zu sagen hast, und dass wir es zu Herzen nehmen, das schenke du durch deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.